Guten Morgen, mein Name ist Stefan Rüschen. Ich bin Professor für Lebensmittelhandel an der Dualen Hochschule in Heilbronn. Ich werde in den nächsten 30 Minuten was über die Rolle des Handels im Biomarkt erzählen, welche Relevanz, welche Bedeutung, welche Entwicklungen sehen wir auch in der, vor allem in der Zukunft. Zunächst zu mir, ich drücke zu schnell drauf. Ich bin seit 6 Jahren Professor für Lebensmittelhandel, war vorher vor allem bei Metro Cash & Carry, also 20 Jahre im Lebensmittelhandel in Deutschland und auch im Ausland gearbeitet. An der Dualen Hochschule in Heilbronn haben wir Studenten, die halb arbeiten, halb studieren. Warum ist das relevant? Weil wir einen Handelsstudiengang haben und eigentlich, Sie sehen es auf Ihrer rechten Seite, alle, fast alle deutschen Händler bis auf Aldi bei uns ausbilden, Studenten also zu uns schicken. Wir sind damit die größte Handelshochschule in Deutschland mit über 300 Studenten pro Jahr. Die größte Handelshochschule im Lebensmittelbereich. Zum Thema, zuallererst mal der Handel, wenn man die Funktion des Handels nimmt, sozusagen BWL-Vorlesung, erstes Semester, dann wird ja mal von der Warenfunktion, Überbrückungsfunktion geredet. Eigentlich ist der Handel scheinbar relativ langweilig, weil er tut eigentlich nichts anderes als das, was die Kunden wollen und die Hersteller herstellen, vom Hersteller zum Kunden bringen. Nicht mehr und nicht weniger. Scheinbar langweilig. Jedoch aus Sicht des Herstellers würde man das schon mal ganz anders sehen. Handel ist sehr stark Gatekeeper. Aus Sicht des Kunden würde man es auch anders sehen, denn wir erleben, dass die Kunden sehr viel nach Standort tatsächlich auswählen. Das heißt, die Bereitschaft, relativ weit zu fahren, ist in Deutschland nicht da. Das heißt, ich kann nur das einkaufen als Kunde auf gut Deutsch, was in meiner näheren Umgebung ist. Deshalb ist das, was der Handel dann tatsächlich anbietet, aus der unendlichen Wahl der Sortimente tatsächlich in seinem Laden hat, sehr, sehr relevant für das, was der Kunde dann eben letztendlich auch vorfindet. So, Rückblick, Bio-Pioniere kann ich ganz schnell rübergehen, vor vielen, vielen Jahren, ihr habt Bio mal angefangen, vor Jahrzehnten schon, das war dann der Fachhandel, das hatte mit dem normalen Modern Distribution, wie wir es formulieren, noch nichts zu tun. Bio für alle kam dann, nämlich durch Renate Künast letztendlich getrieben, das Bio-Siegel wurde erfunden und damit war dann klar, was ist Bio und was ist nicht Bio. Es war gekennzeichnet und es war ein ganz, ganz wichtiger Schritt für den Markt. Ich mache mal ein Beispiel, wo es heute nicht der Fall ist, weil es schwierig ist. Regionalität, total wichtig für die Kunden, ist aber nicht definierbar, gibt kein wirkliches Siegel dafür und deshalb wird da auch wahrscheinlich eine Menge Schindluder getrieben oder um es anders zu sagen, für den Verbraucher nicht transparent. Bei Bio ist es transparent geworden 2001. Der Biomarkt ist, das werden Sie alle kennen, ist ein stark wachsender Markt, das ist jetzt relevant für den Handel, nämlich seit Jahren, seit Jahrzehnten, jedes Jahr eigentlich zweistellig, mittlerweile 5% Anteil am LEH. Und der Biomarkt ist eigentlich der einzige Teilmarkt im Foodmarkt, der, was muss ich tun, dass es nicht immer automatisch weiterspringt? Versuche eigentlich nicht drauf zu drücken. Ich leg's mal dahin, dass nichts passiert. Ist eigentlich das einzige Teilsegment, das so dynamisch wächst und das weckt natürlich Begehrlichkeiten im gesamten Lebensmittelhandel, eben auch im konventionellen, an diesem Wachstum teilhaben zu wollen, weil sonst der LEH-Markt eben nicht wächst, inflationsbereinigt, stagniert. Wenn wir sehen, wer sind die Player, wenn man es einteilt in den Lebensmittelhandel und in Naturforstfachgeschäfte, das ist wenig anstrengend, Naturkostfachgeschäfte, dann sieht man, dass mittlerweile, haben wir auch gleich noch die Prozentzahlen, über 50-60% des Marktanteils über den konventionellen Handel geht, über Edeka, Rewe, Discounter, über Drogeriemärkte. So, jetzt gucken wir, dass wir es gelöst kriegen. Kann man schon weiter erzählen, über Drogeriemärkte. Man hat an dem Chart auch schon gesehen, dass offensichtlich in den letzten Jahren das überwiegende Wachstum, Anteil am Wachstum war im klassischen LEH und nicht bei den Bio-Fachgeschäften, bei den Dents, Alnatura und den Hofläden. Woran liegt das? Das liegt daran, dass wenn man die Kunden mal einteilt und Sie sehen hier auf der linken Seite, dass man 11% aller Haushalte als sogenannte Intensivkäufer bezeichnet. Ein Intensivkäufer ist bereits einer, der einmal pro Woche im Durchschnitt Bio kauft. 11% aller Haushalte gelten bereits als Intensivkäufer, wenn sie nur einmal die Woche Bio kaufen und dann kommen entsprechend die anderen Segmente. Und diese 11%, und das wirkt auch diese großen Begehrlichkeiten, geben aber 16% des gesamten Foodmarktes aus. Das heißt, ein Biokäufer ist aus Sicht des Handels ein sehr wertvoller Käufer, weil er sehr viel Umsatz macht. Nicht nur im Biobereich, sondern auch abseits, nämlich im konventionellen Bereich. Natürlich stehen diese 11% für 54% der gesamten Bio-Ausgaben, also der 10 Milliarden, die wir vorhin als Gesamtmarkt hatten. Das sind, hier sehen Sie die 11% wieder, und die 11% hat dann auch eine Logik, dass bei den Biomärkten und Naturkostläden, und das wird ein Teil des Vortrags sein, was Sie eigentlich noch für eine Chance in Zukunft haben, machen 77% des Umsatzes. Klar, Logik, die Biofans gehen vor allem zu Dance Alnatura und zu den Hofläden. Also Marktbedingungen sind relativ dynamisch, man kann auch sagen hart geworden, haben sich verändert, Verlagerung des Umsatzes vor allem in den Discount und in den konventionellen Lebensmitteleinzelhandel, sodass es mittlerweile über 50, über 60% sogar Marktanteil des konventionellen am Biomarkt ist. Aber wir sehen auch eine starke Ausdehnung des Biofachhandels. Dance und Alnatura expandieren sehr stark, sind mittlerweile nationale Ketten geworden mit über 200 Läden. Die Konkurrenz auch in diesem Segment wird immer größer. Man könnte es auch positiv aus Sicht des Kunden sagen, die Verfügbarkeit wird größer. Wir sehen aber mittlerweile Situationen, während früher vielleicht in einem Ort mit 20.000 Einwohnern ein Biofilialist war, sind heute durchaus Dance und Alnatura gegenüber und nehmen sich natürlich gegenseitig auch was vom Markt weg. Bisher fand noch kein richtiger Verdrängungswettbewerb statt. Durch das dynamische Wachstum konnten alle letztendlich doch an dem Wachstum ein bisschen partizipieren, auch wenn die Marktanteile sich verschoben haben. Noch gab es keinen Verdrängungswettbewerb. Ein wichtiger Markt ist übrigens auch die Hausverpflegung, noch auf einem relativ niedrigen Niveau, aber die Vermutung ist, dass gerade in den Kantinen, dass sich da viel tun wird, weil eigentlich ist das ein sehr, sehr großer Hebel, wenn ich Bio in die Gesellschaft näher bringen will, warum stelle ich dann nicht die Kantine auf Bio komplett um? Natürlich in irgendeiner Art und Weise gefördert durchs Unternehmen, weil nicht alle Mitarbeiter die deutlich höheren Preise akzeptieren würden, dann würde man, hat man einen relativ schnellen Hebel, den Biomarkt noch weiter auszuweiten. Und der Wunsch der Kunden ist da, da kommen wir auch gleich nochmal. Es gab dann, und hier war das im Biohandel, gab es eine intensive Diskussion, dass der Biofachhandel sich schon in der Krise gesehen hat, sich schon die Frage war, ob sie verdrängt werden vom konventionellen Handel, und zwar komplett. Ich war da mal auf einer Veranstaltung, da waren viele Hofläden auch da, da war dann eine Diskussion, die fingen an und sagten, Bio müsse wieder zur Religion werden, um zu überstehen. Muss ich sagen, als so ein bisschen eher klassischer Händler, glaube ich, dass ein solcher Ansatz nicht, also zumindest das Nischensein nicht verlassen wird, weil ich glaube, dass die meisten Menschen Bio nicht als einen Religionsersatz sehen wollen, sondern natürlich in irgendeiner Weise die Erde retten wollen und etwas für sich und die Gesundheit, für die Natur und die Tiere tun wollen, aber nicht unbedingt als Religionsersatz. Ich glaube, das ist der falsche Weg, aber es gab eben Diskussionen über die grundlegenden Werte der Bio-Fachhändler. Jetzt gehen wir ein bisschen tiefer nochmal, da sehen wir jetzt diese 66% sogar, die der LEH am Marktanteil hat und wie das zunimmt über die Jahre, von 2014 auf 2018, 58 auf 66% Marktanteil. Er nimmt dem Biofachhandel die Umsätze weg, wird dann auch nicht überraschen, man sieht viele Entwicklungen, dass die Sortimente ausgeweitet werden, dass Bioland mit Lidl jetzt kooperiert, dass Demeter zu Kaufland reingegangen ist, dass Norma sagt, sie würden mit Naturland kooperieren. Naturland hat das sofort wieder dementiert. Also die Begehrlichkeit im Biomarkt merkt man, indem der klassische LEH viele Vermarktungsaktivitäten unternimmt, um eben auch den Marktanteil zu steigern. Und das gelingt ihnen auch. Die anderen Kanäle verlieren teilweise durchaus. Das ist 2018, 2017. Bio-Supermärkte sogar leicht verloren. Naturkostläden und Wochenmärkte, die sind die gewonnen haben. Hier ist es dann noch tiefer und dann sieht man, ich möchte gerne auf die Discounter vor allem eingehen, die mit 18,9 auf 23,1, das ist der Anteil der Discounter am Biomarkt. Das ist eigentlich faszinierend, wie man mit einem so beschränkten Sortiment einen so hohen Marktanteil in einem so scheinbar speziellen Nischenmarkt bekommen kann. Das ist übrigens bei aller Sorge, vielleicht, die man haben kann, die Discounter alles platt machen, weil sie wissen vielleicht, dass die Discounter insgesamt im deutschen Foodmarkt einen Marktanteil von 40% haben. Wir sind ein typisches Discountland im Foodbereich, vor allem typisch im Vergleich zu allen anderen Ländern. So hat der Discounter ein großes Problem, Gott sei Dank, nämlich die Artikelanzahl, da stößt er an Grenzen. Ein Discounter kann keine 10.000 Artikel führen, dann würde er das Discount-Prinzip verlassen. Das heißt, mit 2.000 bis 3.000 Artikel, abhängig davon reden wir von Aldi, Lidl oder eher von Netto, ist Schluss mit den Artikeln und deshalb wird die Sortimentsvielfalt in solchen Segmenten wie Bio immer beschränkt sein beim Discounter. Und damit ist die Frage, wird es dem Discounter eigentlich gelingen, die 11%, um mal auf diese Zielgruppe zu gehen, also die Intensivkäufer, die einmal die Woche Bio kaufen, wird es gelingen, die eigentlich zu bekommen? Oder werden die eher bei den sogenannten hybriden Kunden, also hybride Kunden sind diejenigen, die teilweise Bio und teilweise konventionell kaufen, abhängig vom Budget, abhängig von der Warengruppe, abhängig vom Anlass, wird wahrscheinlich eher die weiter gewinnen, aber nicht die Intensivkäufer. Diejenigen, die wirklich wissen, was Bio ist. Und das ist eines der großen Probleme auch bei den ganzen Siegeln, komme ich noch zu. Die Verbraucher, der Durchschnittsverbraucher, weiß im Prinzip nicht, was hinter den Siegeln steckt. Er kann nur ein Stück weit Vertrauen entwickeln. Aber wenn Sie ihn fragen, was ist der Unterschied zwischen Naturland und Bioland, dann wäre er unfähig, das zu artikulieren. Obwohl es tausend Möglichkeiten gibt, sich zu informieren. Er tut es aber nicht. Eine wichtige Sache, wo der klassische Handel wächst, ist über das Thema Bio-Eigenmarken. Also wir sehen hier auf der linken Seite den Gesamtumsatz, der wächst. Die Säulen ergeben dann aber immer 100%. Das heißt, der klassische LEH macht mittlerweile 65% seines Bio-Umsatzes mit Eigenmarken. Jetzt kann man sagen, das überlässt man vielleicht mal dem klassischen LEH, soll der doch seine Bio-Eigenmarken machen. Wahrscheinlich ist das aber vielleicht eine der Erfolgsaussichten, mehr mit Eigenmarken in diesem Markt zu machen. Schauen Sie, 65% mit Bio-Eigenmarken, während die Durchschnittszahl über Bio und konventionell wäre nur bei 46%. Das direkte Wettbewerbsumfeld hatte ich schon ein bisschen angerissen, aber um es nochmal genauer zu machen, was passiert. Wir haben intensives Flächenwachstum bei Dentz und Alnatura vor allem. Das sind die einzigen beiden, die tatsächlich national vertreten sind. Die anderen, Super Biomarkt, Basic, Bio Company, die man kennt, sind und Ebel, die nächsten Nummer 3, 4, 5 und 6 am Markt, sind regionale Erscheinungen, das ist nicht negativ gemeint, haben so 20 bis 30 Märkte und sind dann in Nürnberg, Berlin, Nordrhein-Westfalen oder vor allem München tätig, aber noch nicht national. Jetzt kommt sogar die Edeka mit Naturkind am 10.10., das ist übermorgen macht der erste Edeka Biomarkt auf und die Idee ist natürlich, das auch als Kette zu machen. Wenn die Rewe mit Temma aus dem Markt eigentlich ausgestiegen ist, sie haben zwar noch 2-3 Märkte, hatten aber mal 9 und haben die meisten schon verkauft und haben gesagt, sie wollen komplett raus aus dem Markt. Aber mit dem Eintritt von Naturkind, mit dem Wachstum von Dentz Alnatura, wird der Wettbewerb in dieser Betriebsform immer intensiver. Das merken wir uns auch im Moment, weil es wird gleich nochmal wichtig. Die Drogerien haben Bio auch entdeckt. Überall, wo DM das Drogeriesortiment stark ausweitet, und da reden wir ja natürlich nicht von Frische, nicht von Obst und Gemüse, nicht von Mopro, nicht von Fleisch, sondern nur von Trockenprodukten, leidet der danebenstehende Biofilialist massiv. Massiv. Selbst die Drogeristen im klassischen Lebensmittelbereich haben signifikante Marktanteile mittlerweile bekommen. Und alle fragen sich jetzt im Prinzip, was sind jetzt eigentlich die Vertriebswege der Zukunft? Und das stellt sich natürlich an dem Beispiel Bioland ganz spannend. Nämlich Bioland hat für sich entschieden, dass Lidl, das Discount, ein Vertriebskanal ist. Wissen Sie wahrscheinlich alle, Riesendiskussion darüber, ob Bioland damit die bisherigen Distributionskanäle nicht eigentlich schädigt, nicht eigentlich Vertrauen auch verliert. Und da Bioland das mit Lidl gemacht hat oder Lidl mit Bioland, können wir jetzt die Uhr nachstellen, wie lange es dauert, bis Aldi mit Naturland oder irgendeinem anderen kommt. Wir können fast die Uhr nachstellen, bis irgendeiner auf die Idee kommt, vielleicht noch ein neues Siegel zu machen. Der sagt, das EG-Siegel, das klassische EG-Siegel, das reicht uns nicht aus, Naturland und Bioland kommen wir irgendwie nicht rein, wir machen jetzt nochmal ein anderes Siegel und versuchen das im Markt zu machen. Es wird einen Wettbewerb auch ein Stück weit um die Siegel geben. Was damit aber auch passiert ist, dass die Konzepte, die Biokonzepte immer mehr verwischen. Das heißt, wenn wir geglaubt haben, dass wir Bioland, Naturland und Demeter nur in den Fachhandelskanälen vor allem finden, finden wir sie plötzlich mittlerweile beim Discounter und wiederhole mich, wir können die Uhr nachstellen. Ende 2020 werden alle Discounter irgendeine besondere Bio-Siegel im Sortiment haben, weil sie nachziehen werden. Es sei denn, Lidl scheitert damit. Das scheint aber im Moment nicht so zu sein. Übrigens, Bioland, was Lidl verwendet, auch das ist eine Eigenmarke. Sie verwenden ihre Eigenmarke Milbona und schreiben dort das Siegel Bioland drauf. Es ist keine Herstellermarke, die verwenden. Hier sind ein paar Beispiele, dass der Konventionelle viele Kampagnen eben macht, in dem Fall Werbeflyer, auch die Drogeriemärkte, ein paar Bilder kann ich drüber gehen, oder auch die Rewe hatte mal eine sehr intensive Beilage, wo sie alle biorelevanten oder bionahen Themen gespielt hat und versucht hat, dem Kunden zu erklären. Da sieht man, welche Relevanz, welche Bedeutung das für den Konventionellen hat. Wiederhole mich, es ist das einzige Segment, was dynamisch dauerhaft wächst, und daran wollen alle teilhaben. Ich mache noch einen Schlenker zur Ritterstudie. Das ist nochmal wichtig für meinen Ausblick bei der Frage, was ich glaube, wer die Gewinner und Verlierer der Zukunft sein können. Die Ritterstudie hat zu Kraft, Bio und regionalem Essen gefragt. 2019. Zum einen gefragt, wo kaufen die Deutschen am häufigsten ein? Das heißt, die Deutschen haben gesagt, nicht die GfK, wie sie misst, was sie tatsächlich tun, sondern wo kaufst du ein? Mehrfachnennung möglich. Keine Überraschung, dass natürlich Supermarkt, Discounter, SB Warenhaus an vorderster Stelle stehen und das Bauernhof, Bio und Wochenmarkt genannt wird, aber deutlich dahinter. Wo kaufe ich heute am häufigsten ein? Die zweite Frage, die gestellt haben, war, welchem Anbieter vertraust du beim Thema Lebensmittel am ehesten? Und da dreht sich das Blatt komplett. Da sagen die Leute wirklich, ich vertraue dem Bauernhof, ich vertraue dem Wochenmarkt, dem Biomarkt und dann erst die anderen. Discounter, SB Warenhaus, weit unten. Das ist eine schöne Botschaft. So, woran liegt das jetzt am Ende des Tages, dass die Leute nicht das machen, was sie wollen? Zwei Gründe. Das eine ist die Verfügbarkeit. Wir holen mich, der Kunde ist bei uns relativ faul, der geht um seinen Wohnort, um seinen Standort herum, nimmt er einen gewissen Umkreis und geht dort einkaufen. Wenn er dort keinen Biohändler hat, dann, platt gesagt, kann er da nicht hingehen. Aber der andere Grund ist natürlich Geld, das darf man nicht unterschätzen. Das heißt, hier wurden gefragt, wenn Geld keine Rolle spielen würde, wo würdest du am liebsten einkaufen gehen? Und das sind auch Wochenmarkt, Biosupermarkt, Bauernhof an oberster Stelle. Warum? Weil sie natürlich am authentischsten sind. Ein Discounter, der Bio hat, nehme ich, wenn ich Intensivkäufer, nicht wirklich ab, dass er das, was ich auch selber leben will, an Werten, an Einstellungen, komplett in seiner DNA, in seinem Unternehmen hat. Der hat das in ein paar Produkten drin. Aber in den meisten Produkten ist er effizienzgetrieben und da vermuten die Verbraucher, da ist mit der Nachhaltigkeit vielleicht gar nicht so viel dahinter. Positive Message. Die Ritterstudie hat noch was gemacht, die Deutschen zwar gefragt, möchten sie in Zukunft mehr Bio, Kraft oder regional kaufen, wahrscheinlich keine Überraschung, 62% sagen, möchten mehr Bio kaufen, 84% mehr regional, Sie kennen vielleicht diese Slogans, regional schlägt Bio, das ist ja plakativ, das Entscheidende ist, regional und Bio gehört letztendlich irgendwie zusammen, wenn man die Karte spielen kann, dann trifft man den Nerv von vielen Kunden, aber auch das ziemliche Kraft ist jetzt vielleicht ein bisschen missverständlich, sondern handwerklich erzeugt, auch das schätzen die Kunden und das bringt natürlich einen Hofladen viel besser rüber, weil dem glaubt man, dass die Kartoffel, die man da kauft, auch tatsächlich vom Acker nebenan kommt, dass das Fleisch, wenn man es tatsächlich essen will, tatsächlich von der Kuh kommt, die da hinten auf der Weide ist. Und noch eins, was wichtig ist für den Ausblick, den ich gleich gebe, ist, wir haben eine Studie gemacht, Sie brauchen die Linke nicht verstehen, schicke sie Ihnen auch gerne zu, wenn Sie wollen. Und zwar haben wir gefragt nach der Kundenzufriedenheit und eigentlich wollten wir nach der Kundenzufriedenheit von Dance, Alnatura, Super Biomarkt, Basic und Bio Company fragen. Und dann fragt man die Leute, wo gehst du einkaufen, wo kaufst du Bio ein und dann erscheint natürlich plötzlich, hätte man sich vielleicht vorher auch denken können, ein sechstes Segment, nämlich der Hofladen. Natürlich völlig unterschiedlich, jeder hat seinen eigenen Hofladen, ist keine Filiale, kein einheitliches Konzept unbedingt, aber der erscheint dann. Und wenn Sie das dann tun, dann stellen Sie fest, dass in allen Items, und wir haben gefragt nach Erreichbarkeit, nach Sauberkeit, nach Mitarbeiter, nach Preis-Leistung, nach Regionalität, nach Qualität, Obst und Gemüse und so weiter, all die Items, die Sie da sehen, dann stellt man fest, dass die Zufriedenheit beim Hofladen in allen Elementen höher ist wie bei Dents Alnatura und Konsorten. Obwohl wir objektiv wahrscheinlich sagen würden, naja, das Preisniveau ist bei Dents Alnatura schon besser als beim Hofladen, oder? Die Erreichbarkeit ist bei Dents Alnatura wahrscheinlich schon im Durchschnitt eher besser als beim Hofladen und so weiter und so fort. Objektiv würde man es anders sehen. Der Kunde sieht es aber so, dass er in allen Items im Hofladen besser bewertet. Und warum ist das? Wir sind dann tiefer nachgegangen, weil wir es überraschend fanden, und haben dann herausgefunden, es liegt an dem sogenannten Halo-Effekt, nochmal ein Begriff aus der Wissenschaft. Halo-Effekt heißt, dass ein Item, Bewertung eines Items, überstrahlt die Bewertung aller anderen Items. Sprich, ich messe dem Hofladen die viel höhere Authentizität zu, als dem Biofilialisten sogar, und ich rede noch nicht von Discountern, ich rede von den Biofilialisten, und das ist so wichtig, dass ich glaube, dass er in allen anderen Items auch besser ist. Dass ich der Meinung bin, dass er in allen anderen Items auch besser ist. Halo-Effekt nennt man das. Kennen Sie auch aus anderen Bereichen, wer sich für Fußball interessiert. Manche Leute glauben, Bayern München ist arrogant, dann sind sie in allen anderen Items auch schlecht. Was nicht stimmt. Das sage ich als Bayern-Fan. Sodass die Selbstständigen schlagen letztendlich die Filialisten. Dents Alnatura ist nichts anderes als ein Filialist. Studie ist anderthalb Jahre alt. Und das führt übrigens zu der Schlussfolgerung, dass, was heißt denn das jetzt für Dents und Alnatura? Können die sagen, ist uns doch wurscht? Nein, glaube ich nicht. Ich glaube, dass ein Biofilialist mit dem wachsenden Wettbewerb, wiederhole mich, Naturkind kommt, die Regionalen werden aus meiner Sicht, also Super Biomarkt, Ebel und Basic, die werden nicht überleben mit 20, 30 Märkten. Das können Sie abhaken. Entweder haben Sie einen Marken, sind ein Hofladen, oder Sie sind ein relativ großer Filialist mit 20, 30 Läden, ist es nicht, von meiner Perspektive, nicht denkbar. Es sei denn, Sie organisieren sich anders. Und da ist Edeka und Rewe ein ganz hervorragendes Beispiel. Das heißt, die nationalen Filialisten auch im Bio-LRH sollten sich organisieren wie Selbstständige. Wie Selbstständige. Da ist ein selbstständiger Kaufmann im Laden, der, und das ist das Entscheidende, der selber entscheiden kann, der die Sortimente entscheiden kann. Schauen Sie sich doch mal an, wie Dents Alnatura, ist jemand da von den beiden Firmen, würde mir massiv widersprechen wahrscheinlich, aber im Kern bin ich nicht falsch. Das wird geführt wie ein klassischer LEH. Das sind Mitarbeiterproduktivitäten, da wird geguckt auf die Abschriften, da wird geguckt, dass die Sortimente, die in der Zentrale entschieden werden, auch wirklich platziert werden, das wird sogar noch kontrolliert, da gibt es eine Revision, bla bla bla. Ich kann Ihnen jetzt sagen, Sie sehen es nicht hin, haben zwei genickt, dass Sie bei Dents oder Alnatura sind, und die haben jetzt bei all meinen Aussagen genickt. Halb genickt zumindest. Ich oute Sie ja nicht, ich kenne Sie den Namen nicht, ich sage jetzt Ihren Namen nicht, ja? Aber die beiden sind es. Also im Kern ist es nicht falsch. Und ich glaube, man überlebt dann als Filialist nur, wenn man vor Ort einem Selbstständigen einräumt, zum Beispiel auch die Sortimente selber zu bestimmen und die lokal auszurichten. Wenn ich vor Ort jemanden im Laden habe, wie bei einem selbstständigen Edeka- und Rewe-Händler, der mit Herzblut im Laden steht und der nicht ein angestellter Filialleiter ist. Der Eigentümer ist immer besser wie der Angestellte. Zu 98%, ich will jetzt nicht allen Marktleitern nicht gerecht werden. Also der Schlussfolgerung aus dieser Studie. Das hatte ich schon gesagt, das Problem mit den Siegern, das heißt, Bio ist in Zukunft noch mehr ganz wichtig ein Thema der Kommunikation, Thema des Brandings. Wahrscheinlich muss ich mit Bioland, Naturland, Demeter ins Fernsehen gehen. Wahrscheinlich muss ich viel mehr die sozialen Medien spielen, als ich es heute tue, damit die Leute im Kopf das richtige Bild haben und nicht nur sagen, ich bin verwirrt. Ein Schläger noch zum Onlinehandel. Onlinehandel im Food wird ja als, es gibt welche, die sagen, das stirbt wieder, es gibt welche, die Deutschen wollen es nicht, die anderen sehen es sehr positiv. Onlinehandel im Bio, ich mache Ihnen ein Beispiel, es gibt einen Hofladen in der Nähe von Düsseldorf, der macht 2 Millionen Umsatz mit Biokisten. Der hat de facto in seinem Einzugsgebiet nur mit den Biokisten, die er an die Kunden liefert, einen Marktanteil von 1%. Nur der eine Hofladen hat in dem Gebiet einen Marktanteil von insgesamt 1% am gesamten Biosegment. Warum? Verfügbarkeit ein bisschen der Produkte. Die Leute wollen das haben von ihnen. Die sagen, bei mir in der Nähe gibt es das nicht. Ich will deine Bioprodukte haben. Und deshalb glaube ich, dass der Onlinehandel eine echte Chance ist, vor allem auch für Hofläden, zu überleben und zu wachsen. Und somit komme ich schon zu meinen beiden letzten Charts. Das ist ein bisschen was ist, wenn ich ein Bio-Konzept habe? Wir nennen das die 4Gs, vielleicht kennen Sie es auch. Ich muss an das Gewissen appellieren. Die Leute kaufen nicht nur ein Produkt, sondern wir sprechen da von der Moralisierung der Märkte. Essen wird zu einem Wert, zu einer Moraleinstellung. Ich kaufe nicht, weil, ich mache Ihnen ein Beispiel, da gab es ja einen Hofladen, von dem ich gerade geredet hatte, der hat eine Naturkosmetikmarke ausgelistet, in dem Augenblick, als sie von Nestle aufgekauft wurde. Weil er sagt, das entspricht nicht meinen Werten. Immer noch Naturkosmetik, aber Nestle-Konzern entspricht nicht meinen Werten, ausgelistet, Kunden haben es akzeptiert. Das Gewissen der Werte, die gewissen Werte der Kunden ansprechen, die Gesundheit ansprechen, glaubwürdig sein, wahnsinnig wichtig, authentisch, das hat, glaube ich, unsere Studie auch gezeigt, aber gleichzeitig auch sagen, Bio ist Genuss. Bio ist nicht nur, das schmeckt nicht, aber es ist gesund. Bio ist Genuss. Und damit zum letzten Chart, meine Hypothesen zu einem Markt. Der Biomarkt wird vermutlich sogar noch wesentlich dynamischer, als wir es in den letzten Jahren haben, war ein Steigen. Es ist absolut gar kein Ende zu sehen. Erstens ist es ja auch vom Gesetzgeber gefördert. Es ist das Ziel, dass wir 20% der Fläche mit Bio haben, heute 10. Und nicht nur dank Greta, nicht nur leider dank dem Klimawandel, nicht dank dem Klimawandel, sondern wegen dem Klimawandel, werden wir, glaube ich, noch eine viel dynamischere Entwicklung, positive Entwicklung erleben, als wir uns das heute vorstellen können. Die Differenzierung der Betriebsformen wird leider allerdings verwischen. Dadurch, dass Biosiegel wie Bioland, Naturland etc. in allen Vertriebskanälen da sein werden. Deshalb ein bisschen Problem für den klassischen Bio-LEH, eine Differenzierung zu bekommen. Hofläden haben für mich eine große Chance, wirklich überproportional zu wachsen. War ich auch nochmal bei einem Workshop letzte Woche wieder mit Hofladenbesitzern. Da gucken Sie letztendlich, wenn ich jetzt so den Eindruck habe, ist hier keiner von Ihnen Hofladenbesitzer, rein so vom Äußeren, wenn ich das so mal sagen darf, dann gucken Sie auf eine relativ deprimierte Gruppe, weil die Angst haben vor den Discountern und so weiter und so fort. Verrichtend zu sagen, totaler Quatsch. Die müssen nur natürlich ein bisschen die Mechanismen heute noch ein bisschen anders verstehen. Wir haben mit denen intensive Diskussionen über Social Media gehabt. Da sind die fast alle nicht drauf. Da sage ich, Leute, dass ihr keine Fernsehwerbung machen könnt, das kann ich verstehen. Das macht für den Hofladen keinen Sinn. Radiowerbung macht irgendwie auch keinen Sinn. Und dass ihr auch keine 1.000 Euro für eine Zeitungsanzeige bei euch regional schalten wollt, weil das viel Geld ist für euch, verstehe ich auch. Aber das verdammte Social Media, das kostet euch eigentlich nichts, außer Zeit. Außer Zeit. Und da kann man Beispiele zeigen, wie regionale, lokale Hofläden durch Social Media eine imposante Reichweite erreicht haben, weil dort sich eben immer mehr Kunden tummeln. Da kommt ein bisschen Aussage, ja, aber meine Kunden sind über 50. Dann sage ich, ich bin auch über 50. Wissen Sie was, ich bin auch im Social Media unterwegs. Ja, diese Schwarz-Weiß-Denke, die über 50-Jährigen, die gucken nur Tagesschau und Heute-Journal und gehen dann ins Bett. Und die Jungen sind in Social Media, ist ja totaler Quatsch, das ist alles mittlerweile verwischt. Außerdem, auch das ist wichtig, sollten wir verstehen, dass die junge Generation ihr Medienverhalten mitnimmt. Also auch das, ich habe Kinder, die sind 15, 17, 18 und 20, ich hatte immer gehofft, dass wenn die älter werden, werden die vernünftig, können sie vergessen. Können sie absolut vergessen, die nehmen ihr Verhalten mit. Die werden auch mit 20, mit 30 dann noch an Netflix sitzen und nicht mit mir Tatort gucken. Also das wird mitgenommen und damit wird es eben immer wichtiger und kein Thema, alte Menschen, die bleiben halt behäbig und können das Internet nicht, ganz im Ernst, wer das glaubt, der glaubt auch viele andere Dinge. Der klassische Handel wird durch das hybride Verhalten der Kunden sukzessive weiter noch besser bedienen. Und das ist ein Problem, ich komme jetzt zum sechsten, für die Biofilialisten, weil die geraten immer mehr unter Druck. Und deshalb, glaube ich, müssen die sich neu erfinden, indem sie sich selbstständig wie in Edeka und Rewe organisieren. Warum geraten die unter Druck? Ein Tegut, den Sie hoffentlich alle kennen, bisschen regionale Erscheinung in Deutschland. Der Tegut ist eigentlich ein Supermarkt, macht aber 27% seines Umsatzes mit Bio. 27%. Edeka und Rewe machen immer noch unter 5%. Immer noch unter 5%. Deshalb glaube ich, dass Tegut, das ist die Positionierung der Zukunft. Da wird die Edekas und Ewe alle reingehen in diese Positionierung und machen damit natürlich den Dents und Alnaturas massiv Probleme. Und deshalb glaube ich, dass die Biofilialisten auf der anderen Seite durch die Hofläden, denen viel mehr Authentizität zugemessen wird und vom klassischen LEH, der immer mehr das hybride Verhalten, Kaufverhalten der Kunden bedienen wird, geraten die unter Druck und müssen irgendwie, glaube ich, aufpassen, dass sie überleben. Jetzt hören die beiden nicht mehr zu, aber vielleicht haben sie es auch, wissen sie es selber. Vielen Dank. Fragen? Gut. Gut. Direkt weiter, oder?
Gibst du mir ein bisschen weiter?
Ja.
Okay. Lass mal. So, wir warten noch auf Bernhard Geier, der eigentlich moderieren soll. Der ist aber nicht im Autostau hängen geblieben. Willst du es machen? Du kriegst das hin. Du hast noch Fragen zu stellen. Also, okay, es kommen Fragen. Wir brauchen nicht, wir leiten noch nicht über, es gibt noch Fragen an Sie.
Okay.
Okay.
Henning Niemann, Kompetenzzentrum Ökolandbau in Niedersachsen. Trauen Sie sich zu einer Einschätzung, wie sich die Handelslandschaft verändern wird? Wir sehen hier viele Start-ups auf der Messe, wir sehen eine junge Generation, die freitags auf die Straße geht. Also dieser Umbruch wird irgendwie jetzt auch deutlich spürbar. Was wird sozusagen der Handel oder was wird die Ernährungswirtschaft tun, um diese Dynamik aufzugreifen, die jungen Menschen abzuholen und zu ihren Kunden zu machen und letzten Endes sozusagen auch dieses, ja, gemeinsame, hoffe ich zumindest, gemeinsame gesellschaftspolitische Ziel auch zu erreichen, indem unser Einkaufs- und Konsumverhalten entsprechend dieser Notwendigkeiten sich verändert?
Mit Startup meinen Sie jetzt nicht, wie schaffen wir Startups in den Handel mit ihren Produkten, sondern es geht eher darum, wie nehmen wir jetzt die jungen Menschen, die auf die Straße gehen, die damit viel stärker zum Ausdruck bringen, dass ihnen Klimaschutz wichtig ist, wie wir das tun in unserer Generation, weil wir nicht so rebellisch sind, negativ, also wir sind nicht rebellisch, das meine ich ja negativ. Da gibt es zwei Dinge. Das eine ist, der Handel macht schon viel. Thema Nachhaltigkeit ist für den Handel wichtig. Was ich glaube, mache einen kurzen Schlenk zu, Sie haben bestimmt mitbekommen, dass Lidl die Fairtrade-Banane eingeführt hat. Sagt ihr das was? Lidl hat die Fairtrade-Banane eingeführt, kein Bioprodukt, aber trotzdem was mit Nachhaltigkeit zu tun. Fairtrade-Banane und auf die konventionelle verzichtet. Riesenpressedings auf der Messe in Berlin letztes Jahr. Hat das in der Region gemacht und die Hoffnung war, dass die Kunden das erstens danken und zweitens die Hoffnung war ein Stück weit, dass die Branche mitzieht. Beides ist nicht eingetreten. Die Kunden haben es nicht gedankt, das heißt, die Umsätze sind runtergegangen in der Region, das war eine große Region, wo es getestet wurde. Die Wettbewerber sind auch nicht mitgegangen, ganz im Gegenteil, die haben da noch mehr auf den Preis gehauen bei der konventionellen, um den Lidl die Kunden abzujagen. Und es ist ihnen gelungen. Lange Rede, kurzer Sinn, Lidl hat den Test eingestellt. Beendet. Deshalb ist es meine tiefe Überzeugung, dass der Handel müsste eigentlich einen runden Tisch machen und müsste gemeinsam, keine Ahnung, die Top 10 Maßnahmen beschließen und die im Gleichschritt machen. Um so, wie Sie sagen, die jungen Menschen, um so dem Thema wirklich gerecht zu werden. Im Moment ist es so, jeder macht viel, jeder ist kommunikativ ganz stark. Es ist schwer als Verbraucher zu beurteilen, ist das wirklich gut, was da gemacht wird, weil wir uns nicht damit beschäftigen oder ist das vielleicht nur ein kleiner Tropfen auf dem Stein etc. pp. Ich glaube, der Handel müsste zusammensetzen, runder Tisch, Maßnahmen im Gleichschritt gehen. Ein bisschen wie es bei den Plastiktüten, stimmt nicht ganz das Beispiel, aber letztendlich war, irgendwann hat einer angefangen, die Plastiktüten abzuschaffen, wo es früher immer hieß, und ich kann Ihnen sagen, meine Studenten, alles junge Leute, alle nachhaltig, als sie gesagt haben, Plastiktüten werden abgeschafft, funktioniert nie, unsere Kunden wollen das, bla bla bla, das werden die nie akzeptieren. Was passiert? Der Erste fängt an, andere sind nach. Wir haben keine Plastiktüten mehr, dann ist es halt so und dann akzeptieren wir das als Verbraucher auch. Das müsste aus meiner Sicht der Handel machen. Das ist natürlich, wenn man sowas zitiert wird, muss man aufpassen, kartellrechtlich eine Diskussion, aber ich glaube, es bringt uns relativ wenig, wenn wir am Schluss irgendwann vor dem Grab stehen, da ist die Erde drin und wir die Fahne hochhemmen, aber das Kartellrecht hat sich durchgesetzt. Das bringt relativ wenig. Da müssen dann alle Beteiligten ein Stück weit über den Schatten springen. Ich als BWLer, ob es glauben oder nicht, glaube nicht mehr an die unendliche Macht der unsichtbaren Hand des Marktes. Die unsichtbare Hand des Marktes hat uns dahin gebracht, wo wir heute sind, weil wir unter anderem als Kunden, sogenannte Attitude-Behavior-Gap, wir reden anders, als wir handeln, sei es, weil es Geld ist, weil es Bequemlichkeit ist, warum auch immer. Und da muss man uns ein Stück weit zu unserem Glück zwingen. Man muss uns zu dem zwingen, was wir eigentlich in Wirklichkeit wollen, aber wir im täglichen Doing nicht umsetzen.